Thema. Erstmal ein kurzer Hinweis, die Predigtreihe über die Frucht des Geistes und was passiert, wenn Gott einen Menschen verändert, setzen wir aus und ich mache am 30. August damit Fortsetzung. Aber ich dachte, in den Ferien fehlen vielleicht einige und für so eine Predigtreihe ist das schade, wenn man das nicht mitkriegt. Ist natürlich auch schade, wenn Sie die anderen Sachen nicht mitkriegen, aber so wird das dann sein. Heute geht es um einen Text aus Matthäus 25. Und dieser Text wird in vielen christlichen Gottesdiensten heute zum Thema der Predigt sein. Matthäus 25. Und ich fange auch gleich damit an, den Text vorzulesen. Das ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Ab Vers 14. Matthäus 25, Vers 14. Die Überschrift lautet in der Basisbibel: Die Rede von Jesus über die Endzeit, das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Jünger zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente, einem anderen 2 und dem dritten 1 Talent, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dabei gewann er noch einmal 5 Talente dazu. Genauso machte es der mit den 2 Talenten. Und er gewann noch einmal 2 Talente dazu. Aber der Diener, der das 1 Talent bekommen hatte, ging hin und grub ein Loch in die Erde. Dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr der 3 Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der 5 Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Sieh doch, ich habe noch einmal 5 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei wenigem als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Dann kam der Diener, der 2 Talente bekommen hatte. Er sagte: Herr, 2 Talente hast du mir gegeben, sieh doch, ich habe noch einmal 2 dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Zum Schluss kam auch der Diener, der 1 Talent bekommen hatte. Er sagte: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Ich ging mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Sein Herr antwortete ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen. So hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Er wird mehr als genug bekommen. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er hat. Werft diesen nichtsnützigen Diener hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Liebe Gemeinde, dieses Gleichnis ist mit verschiedenen Varianten 2-mal überliefert, in verschiedenen Zusammenhängen. Wir finden es einmal im Lukas-Evangelium, Lukas 19, und zwar nach der Zachäus-Geschichte, die uns ja wahrscheinlich wohl bekannt ist, vor dem Einzug Jesu nach Jerusalem. Bei Matthäus steht dieses Gleichnis zwischen 2 Themen, in denen es um die Endzeit geht. Es knüpft an Worte, die heißen: Wachet und betet, die Jesus seinen Jüngern sagt. Im Gleichnis mit den 10 Jungfrauen, die sich auf das Kommen des Bräutigams vorbereiten, auf das Kommen Jesu. Und es steht vor einer Rede Jesu über die Endzeit und die Worte: Was ihr einem meiner Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Man kann davon ausgehen, wenn das Gleichnis so positioniert ist zwischen diesen 2 Themen, die um die Endzeit geht, dass das Gleichnis auch damit zu tun hat. Außerdem verweisen die Worte, in denen es über dieses Freudenfest geht, die ewige Freude, aber auch die Verurteilung darauf hin, dass Gott hier als Weltenrichter angesprochen ist, der am Ende der Zeiten Gericht hält über die Menschen, sprich das Gericht am jüngsten Tag. Jesus erzählt dieses Gleichnis kurz vor seiner intensiven Leidenszeit. Und alle spüren in dieser Zeit, da liegt irgendwas in der Luft. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wollen Jesus ausschalten und schmieden Pläne gegen ihn. Sie verwickeln ihn in viele Streitgespräche und versuchen, ihn zu überlisten. Und die Jünger? Die diskutieren darüber, wer den Ehrenplatz neben Jesus bekommen soll, wenn er die Römer aus dem Land gejagt hat und seine Herrschaft aufrichten wird und die Jünger mit ihm herrschen. Das ist das Anliegen der Jünger. Das Anliegen Jesu, den Weg Jesu, haben sie wohl nicht so ganz verstanden. Sie träumen von dieser neuen Welt ohne Unterdrücker, ohne die Römer, ohne Armut, ohne Leid. Sie träumen von einer Welt, in der sie mit Jesus herrschen werden. Dabei hatte sie Jesus ja auf seinen Tod vorbereitet. Er spricht darüber. Aber sie haben es nicht gehört, nicht hören wollen, nicht verstanden, nicht verstehen wollen. Wobei der Einzug in Jerusalem unter dem begeisterten Toben der Masse ihnen scheinbar aber recht gibt. Ah, da passiert jetzt was Großartiges. Jetzt muss Jesus doch die Chance ergreifen und sich zum König machen lassen. Und auch dieses Reden Jesu über das, was am Ende passieren würde, zeigt für die Jünger eindeutig in ihre Erwartungshaltung. Jesus wird hier aufräumen. Und was tut Jesus? Er versucht seinen Jüngern deutlich zu machen, dass das Reich Gottes noch eine Weile auf sich warten lässt. Dass es zu einem Zeitpunkt kommt, mit dem niemand rechnen würde. Alle werden überrascht sein. Die Gläubigen, die darauf warten und glauben, es muss doch jetzt passieren. Und die sich darüber lustig machen. Alle werden überrascht sein. Gucken wir uns an, was Jesus erzählt in diesem Gleichnis. Da ist ein Mann, augenscheinlich ein Gutsbesitzer, der verreisen will. Und für die Zeit seiner Abwesenheit überantwortete er seinen Dienern die Geschäfte. Das ist ein übliches Verfahren. Er vertraut ihnen unterschiedlich viel an. Auch das ist üblich. Und zwar in dem Vertrauen, dass sie vernünftig und verantwortungsvoll in seinem Sinn damit umgehen. Und diese beiden unterschiedlichen Reaktionen der Knechte wollen wir uns mal angucken. Fangen wir mit dem letzten an, der dritte Diener oder Knecht. Seine Reaktion auf diesen Auftrag ist, das zu vergraben, was er von seinem Herrn anbefehlen bekommen hat. Nach rabbinischem Recht ist der, der das anvertraute Gut vergräbt, nicht mehr haftpflichtig. Er hat damit das Sicherste getan, was er tun konnte. Also eigentlich eine schlaue Sache für ihn. Vielleicht nach dem Motto, der Herr kann mir doch nicht böse sein, wenn ich ihm sein Geld auf Heller und Pfennig wiedergebe. Ich bin damit auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Sicherheit, das war so sein Antrieb dafür. Und über lange Zeit hinweg wird gar nicht deutlich, dass das nicht die richtige Entscheidung war. Solange der Herr weg ist, sieht man keinen Unterschied zwischen ihm und den anderen Knechten. Keine sichtbaren Folgen. Doch es kommt der Tag der Verantwortung. Der Herr kommt wieder und fordert Rechenschaft seiner Knechte. Und er ist eindeutig nicht einverstanden mit dieser guten Lösung des dritten Knechtes. Das Verhalten dieses Knechtes ist für ihn nicht in Ordnung. Der Knecht hat nämlich das Ziel seines Herrn nicht verstanden, wie es scheint. Dieser will, dass mit diesem Talent, mit dem Geld, mit den anvertrauten Funden, wie auch immer wir das benennen, dass damit etwas passiert, dass es arbeitet, dass es mehr wird, dass es etwas bewirkt. Stattdessen denkt der Knecht einzig und allein an seine eigene Sicherheit. Ihn treibt Angst, und zwar die Angst vor dem Herrn und vor der Reaktion. Angst, dass er selber Schaden nimmt, ausgeschimpft wird oder Schlimmeres. Damit zeigt er, dass er ein Bild von seinem Herrn hat, das aber so nicht stimmt. So ist der Herr nicht. Er ist niemand, vor dem man Angst haben muss. Dieses Bild ist nicht von Vertrauen geprägt, zumindest nicht von der Seite des Knechtes aus. Er fürchtet ihn. zu Unrecht, wie wir erfahren, denn der Herr wäre zumindest nach seiner eigenen Aussage zufrieden gewesen, wenn er das Geld wenigstens zur Bank gebracht hätte. Dann wäre schon alles in Ordnung gewesen. Es ist schon tragisch. Tragisch, dass der Diener seinen Herrn so völlig falsch einschätzt. Kein Vertrauen. Und er versteht scheinbar auch nicht, welches Vertrauen der Herr zu seinem Diener hat. Es scheint, als gäbe es nur eine Arbeitsbeziehung zwischen diesen beiden. Kein Vertrauen, keine wirkliche Beziehung. Und das führt letztendlich in die völlige Trennung zwischen Knecht und Herrn. Mich erinnert das so ein bisschen an den Bruder des verlorenen Sohns, der doch in der Gegenwart des Vaters lebt, aber überhaupt nicht versteht, wer der Vater für ihn sein kann und wie gut es ihm schon geht. Er erfüllt seine Pflicht, aber reduziert die Beziehung zu seinem Vater auf die Pflichterfüllung. Sehen wir uns die anderen beiden Knechte an. Die beiden ruhen sich nicht aus, sie riskieren etwas, schlimmstenfalls sogar den Verlust des Ganzen, was sie einsetzen. Sie wuchern mit ihren Funden und sie machen Gewinn, glücklicherweise. Sie vermehren das Habe ihres Herrn und setzen sich für etwas ein, was ihnen nicht gehört. Handeln damit aber völlig im Sinn ihres Herrn. Er lobt sie. Und sie scheinen verstanden zu haben, was von ihnen verlangt ist, was im Sinne ihres Herrn ist. Das, was ihnen anvertraut wird, soll arbeiten. Es soll etwas bewirken, lebendig werden. Ihr Herr soll zufrieden sein, wenn er wiederkommt. Und diese beiden Diener haben offensichtlich keine Angst, obwohl ihnen noch mehr anvertraut würde. Man könnte ja sagen, je mehr einem anvertraut ist, desto schlimmer können ja auch die Folgen sein. Aber sie scheinen diese Angst nicht zu teilen. Sie scheinen ihren Chef gut zu kennen und zu wissen, dass er sie nicht einen Kopf kürzer machen wird, sollten sie etwas verlieren. Und deshalb gehen sie mit Freude ans Schaffen. Sie nehmen die Herausforderung an und werden tatsächlich durch Erfolg bestätigt. Sie haben aus dem Anvertrauten gut etwas gemacht und sie zeigen sich als lebendig damit. Sie setzen sich ein, sie vertrauen, sie wagen etwas. Sie sind beherzt, unbesorgt, nicht auf die Wirkung bedacht, nicht eingeschüchtert. Sie verstehen ihren Herrn und vertrauen ihm. Nicht starr vor Angst vor dem, was passieren könnte, sondern vertrauen darauf, dass ihr Herr am Ende mit ihnen gerecht abrechnen wird, was auch immer geschehen mag. Letztendlich scheint es für sie tatsächlich um mehr zu gehen als um die reine Pflichterfüllung. Sie haben ein gewisses Vertrauen. Zu ihrem Herrn, vielleicht auch zu ihren Fähigkeiten, mit dem etwas zu machen, was sie haben, was ihnen anvertraut wurde. Die beiden strahlen eine Gelassenheit aus, mit dem zu wuchern, was der Herr ihnen gegeben hat. Sie handeln, als wäre dieser da, als würde er ihnen auf die Finger gucken, sage ich mal. Und sie scheinen die feste Hoffnung zu haben, dass er wiederkommen wird. Und diese Hoffnung bestimmt ihr Leben, ihr Handeln. Das prägt sie. Liebe Gemeinde, in den meisten Predigten wird dieser Bibeltext üblicherweise auf die Gaben bezogen, die Gott uns Christen gegeben hat. Einmal die natürlichen Gaben wie Organisationstalent, Musikalität, erzählen können, handwerkliches Können, Kontaktfreudigkeit, das Geld, was Gott uns anvertraut hat. Oder auch zweitens auf die übernatürlichen Gaben, die prophetische Rede, die Gabe der Erkenntnis, Gabe der Heilung und anderes. Und wenn auch das Thema der verschiedenen Gaben, besonders im Neuen Testament, ja sehr oft vorkommt, gerade bei Paulus, sind sich doch die Ausleger darüber einig, dass dieses Gleichnis das nicht meint. Dieses Gleichnis redet nicht über diese Gaben, sondern sie sehen dieses Gleichnis im Sinne der Gemeinde. Also das Gleichnis spricht nicht von diesen natürlichen Fähigkeiten, von den Schöpfungsgaben, die Gott verteilt, von den übernatürlichen Gaben, sondern von den Gaben, die Gott seiner Gemeinde ureigens anvertraut. Das, was Gemeinde zur christlichen Gemeinde macht. Gaben, die Gott seiner weltweiten Gemeinde schenkt von Christus her. Und ich nenne mal einige, aber nicht vollständig. Die Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein Geschenk an die christliche Gemeinde grundsätzlich. Gottes Nahe sein, seine Gegenwart. Anteil am Gottesreich, am Erbe Jesu. Gottes Wort. Den Heiligen Geist Gottes. Das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott. Schon hier und am Ende der Zeiten in Fülle. Geschwister, Schwester und Brüder. Vergebung, Vergebung durch Gott und mögliche Vergebung untereinander. Hoffnung, die Hoffnung, die wir durch Christus haben. Neues Leben in Christus. Diese Gaben legt Gott in die Hände der Gemeinde, der weltweiten Gemeinde. Und das wird konkret in den verschiedenen Ortsgemeinden, in den verschiedenen Orten dieser Welt. Das ist etwas ganz Spezifisches. Liebe Gemeinde, das Reich Gottes in seiner ganzen Fülle lässt noch auf sich warten. Das macht Jesus in diesen Gleichnissen hier deutlich und ermutigt seine Jünger oder will sie zumindest ermutigen, in der Zeit, wenn er weg ist, bis er wiederkommt, die Zeit sinnvoll und gottgemäß zu leben und zu füllen. Das heißt, nicht, Doppelpunkt, ungenutzt das zu vergraben, was Gott uns anvertraut hat, wie der dritte Knecht. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, diese Geschenke Gottes, die ich eben aufgezählt habe, nicht zu nutzen. Was ist Vergebung, wenn ich sie nicht erlebe und anwende und von Gott zugesprochen bekomme? Dann ist das vielleicht eine theoretische, theologische, gute Abhandlung, aber nichts, was zum Leben hilft. Was ist Hoffnung, wenn ich sie nicht erlebe? Wie der dritte Knecht zu handeln, hieße dann einen Status quo, also das, was ist, zu behalten. Christ geworden zu sein, irgendwann mal, anstatt als Christ zu leben. Davon zu reden, was ich vor 25 Jahren mit Gott erlebt habe und davon bis in alle Ewigkeit zu zehren, ohne dass da etwas Neues geschieht, etwas Lebendiges. Wie der dritte Knecht zu leben, hieße die Beziehung zu Gott nicht als eine persönliche Beziehung zu sehen, sondern als einen Zustand. Ich habe da vor ewigen Zeiten einen Bund geschlossen, Punkt. Das ist aber kein Leben. Wie der dritte Knecht zu leben, hieße geistliche Erfahrung weder zu suchen noch zu machen. Was heißt es denn positiv? Was heißt es denn, wie die beiden anderen Knechte, die ja über alle Maßen gelobt werden, zu handeln? So zu handeln wie die beiden Knechte hieße Vertrauen zu haben. Vertrauen zu Gott zu haben und ihn als einen guten Herrn zu verstehen. Ihn als einen guten Herrn zu erleben. Nicht theoretisch, sondern praktisch. Und das hat Folgen. In dreifacher Weise, einmal für uns selber. Es bedeutet etwas für uns selbst, wenn wir darüber hinausgehen, Gott nur anzuerkennen. Es gibt heute viele, viele Menschen, die sagen, ja, ich glaube an Gott. Das heißt erstmal heutzutage nicht viel, finde ich. Es heißt, dass jemand eine gewisse Offenheit hat für irgendeine Art von Gottesvorstellung, die heutzutage doch sehr, sehr diffus sind. Die manchmal mit dem biblischen Gott, aber auch rein gar nichts zu tun haben. Das Anerkennen, dass es Gott gibt, heißt noch nicht zu leben mit Gott. Wie die beiden Knechte zu leben, bedeutet darüber hinaus zu gehen, als nur zu bestätigen, ja, ich glaube, ja, Gott wird es wohl geben, denke ich mal. Es heißt, an die Vergebung der Sünden zu glauben, das zu erleben. Es heißt, damit zu leben. Es heißt, mit diesen Zusagen, die Gott macht, im Alltag zu rechnen. Damit zu rechnen, dass er da ist. Nicht nur als theoretische Aussage, sondern bereit dafür zu sein, dass er da ist, dass er handelt. Ihm Raum zu geben. Mit ihm persönlich in Kontakt zu gehen. Nicht einfach irgendwelche Pflichten zu erfüllen, die uns als Christen auferlegt sind, sondern ihn zu lieben. Das ist keine Arbeitsbeziehung zu Gott, sondern eine Liebesbeziehung. Ich würde sagen, das ist so der Knackpunkt, der Unterschied zwischen dem dritten Knecht und der anderen beiden Knechte. Gott Raum geben. Das, was wir in den letzten Monaten betont haben, in Gottesdiensten, in Lobpreisabend, in unserem Leben wirken zu lassen. Gott einladen, sich einzumischen in unser Leben. Und ganz einfach Zeit mit Gott verbringen. Nicht nur etwas für ihn zu tun, sondern in diese Liebesbeziehung hineinzuwachsen. Und wenn man jemanden liebt, dann tut man auch mal was für ihn. Aber das ist nicht das, was die Beziehung ausmacht, sondern miteinander zu leben. Es heißt, Gott zu vertrauen, dass er es gut meint. Sich auf ihn verlassen, ihn in Entscheidungen für unser Leben mit einbeziehen, nicht nur um seinen Segen bitten, wenn wir etwas entschieden haben, sondern ihn in diese Prozesse mit hineinzunehmen und zu forschen, was ist denn Gottes Wille? Zu forschen nach dem, was grundsätzlich Gottes Wille ist für unser Leben. In der Bibel forschen, im Gebet, in Gesprächen, in Austausch mit anderen Christen, im Lesen geistlicher Literatur, in der persönlichen Zeit mit Gott. Und das eben nicht mit dem hauptsächlichen Schwerpunkt, damit wir wieder besser etwas für Gott tun können, sondern damit wir mit ihm leben können. Wie die beiden Knechte zu leben, bedeutet nicht nur, um das neue Leben zu wissen, zu sagen, ich glaube, dass Gott alles neu macht, sondern von Gott das neue Leben erwarten und erleben, dass er Neues schafft in uns. Es ist so wundervoll, manchmal mit Worten kaum zu beschreiben, dass das Leben mit Gott keine bloße Theorie ist, sondern Leben. Und dass dieses Leben eine Bedeutung für unseren Alltag hat. In guten Zeiten, in schweren Zeiten und sogar über den Tod hinaus. Die Verbundenheit mit unserem Herrn ist keine Pflichtveranstaltung, die wir besuchen, wo wir Punkte sammeln, wenn wir genug davon erledigt haben. Die Verbundenheit mit unserem Herrn ist eine intensive, persönliche, bedeutsame Beziehung, die unser Leben prägt, die uns im Innersten verändert und die darüber hinaus Wirkung hat in dieser Welt, weil eben Gott es ist, der in uns lebt und uns verändert. Und wir haben die Zusage Gottes, dass da, wo wir uns ganz auf ihn einlassen, wir Leben in Fülle erleben. Hier, schon jetzt und später vollendet in Gemeinschaft mit Gott. In Ewigkeit. Es geht darum, dass wir als Gemeinde, als christliche Gemeinschaft Gott in unserer Mitte haben. Nicht nur darum wissen, sondern ihn so erleben. Ihm Raum geben, zum Lieben, zum Handeln, in unseren Hauskreisen, in Gottesdiensten, in Lobpreisabenden. Aber ebenso auch in dem, wie wir miteinander umgehen. Indem wir dieses neue Leben, das Gott uns schenkt, auch miteinander tatsächlich teilen. Vergebung üben. Einander unterstützen, einander begleiten, herausfordern, manchmal auch ermahnen. Und indem wir Gott miteinander loben, durch Lieder und Gebete, wie wir das zum Beispiel nachher tun werden, durch Freundlichkeit und Großzügigkeit, durch das Aufeinanderzugehen und durch Vergebungsbereitschaft. Wir leben manchmal mit dem Blick auf das, was wir als Gemeinde nicht haben. Auf das, ja, was wir als defizitär erleben, wo es einfach nicht reicht. Wir sind so klein und haben so wenig Gemeindemitglieder und so wenig Finanzen und immer zu wenig Mitarbeiter. Und manchmal versteifen wir uns so auf diesen Blick. Ist alles ein bisschen zu klein im Vergleich mit den großen, tollen Gemeinden, bei denen auch nicht alles immer toll ist, mal so nebenbei bemerkt. Und wir vergessen manchmal, dass wir das Wichtigste haben, was wir haben können, nämlich den Heiligen Geist. Den hat Gott uns geschenkt, uneingeschränkt zur Verfügung gestellt, damit er wirken kann, durch uns kleine Gemeinde. Wir haben den Geist Gottes, mit dem wir leben. Das ist das, was die beiden Knechte uns sozusagen vormachen. Das Leben mit dem Heiligen Geist. Wir sind eine in Jesus Christus lebende Gemeinschaft. Es geht nicht hauptsächlich darum, dass wir nichts Falsches tun, dass wir uns mit anderen vergleichen. Wir sind Teilhaber an Gottes Reich. Das muss doch reichen für das, was Gott mit uns will. Uns sind Gaben geschenkt durch Jesu Tod und Auferstehung, damit wir in diesen Gaben leben, in der Gemeinschaft mit Gott, in der Vergebungsbereitschaft, in dem Erleben von Vergebung für uns, in dem Nahsein Gottes. Und wenn wir das tun, dann bekommt es auf jeden Fall eine Bedeutung für uns und eine Bedeutung für Gott, weil es Gott ehrt. Es ehrt Gott, wenn wir seinem Geist Raum geben. Und es bekommt eine Bedeutung für andere, weil sie etwas von dem Erbarmen Gottes sehen, das wir selber erleben. Und das wir ja oft nur erleben können, weil wir erbarmungswürdig sind. Und eben doch nicht so ganz perfekt, wie wir das gerne hätten. Menschen werden die Augen geöffnet werden für Gott und sie werden die Nähe Gottes erleben durch das, was sie an uns sehen, an dem, wie Gott an uns wirkt. Sie werden motiviert, sich für Gott zu öffnen. Und sie werden verstehen, was Erlösung in Jesus Christus bedeutet. Sie werden das neue Leben erleben, so einen Heißhunger darauf bekommen, wenn sie das bei uns sehen, wenn sie sehen, wie Gott an uns wirkt. Und sie werden die Kraft Gottes, den Heiligen Geist in ihrem Leben auch spüren und finden. Zusammengefasst, ganz kurz, vergrabe nicht den Glauben und das, was Gott dir schenkt. Lebe ihn. Lasst uns als Gemeinde das nicht vergraben, was Gott uns geschenkt hat, sondern mit dem leben, was uns klar ist, was er uns geschenkt hat. Sein Geist, seine Nähe, die Gemeinschaft mit ihm. Alles, was uns als christliche Gemeinde ausmacht. Zur Ehre Gottes, zu unserem Wohl und zum Segen für andere. Amen.